Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
In Urlaub fahren oder in Urlaub fliegen. Ah, haha. Ja, noch nie so gelacht, ne? Schön wär's. Aber das könnte in diesem Jahr wirklich ein Ding der Unmöglichkeit werden.
Ich wünsche mir, dass wir so schnell wie möglich wieder offene Grenzen haben. Aber genauso wie wir bis Ende August die Großveranstaltung in Deutschland abgesagt haben, muss man sagen, eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können.
Das ist Bundesaußenminister Maas und der sieht das nicht, Urlaub im Ausland. Wann geht's denn weiter mit dem Verreisen, in Urlaub fahren? Das gucken wir uns genauer an im frischen Podcast vom Update, heute am Dienstag, den 21. April. Weiteres Thema bei uns, Drogen und Holz. Holz und Drogen. Ja, passt das zusammen? Yep. Für mexikanische Drogenkartelle passt das sogar sehr gut.
Für sie ist es ja sehr, sehr wichtig, ihr schmutziges Geld zu waschen und zu legalisieren. Und das können sie in diesem Geschäft natürlich auch ganz gut, indem sie dann zum Beispiel auch Menschen, die dort arbeiten, erpressen und so unter Druck setzen, mit dem Tod bedrohen, dass sie dann alles für sie tun.
Anne-Kathrin Mellmann ist unsere Korrespondentin in Mexico City und sie hat weitere Details dazu für euch, warum illegales Holzschlagen für Drogenkartelle in Mexiko ein richtig lukratives Geschäft ist. Ihr hört zu? Das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Für die Bundesregierung bleibt es ja nach wie vor eine Empfehlung. Also im öffentlichen Nahverkehr oder beim Einkaufen sollten Masken getragen werden. Viele Bundesländer sehen das anders. Seit Sachsen als erstes Bundesland eine Maskenpflicht eingeführt hat, wird eben über genau eine solche Pflicht diskutiert. Ann Sandmeier aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten gibt uns jetzt den Überblick an. Sag ich jetzt einfach so, du hast den Überblick. Wo muss man überall eine Maske tragen?
Ja, das ist gerade gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Schon da, die Maskenpflicht ist ja, wie du sagst, in Sachsen. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern, die hatten gestern schon ab nächsten Montag eine angekündigt. Heute ist dann richtig Bewegung in das Thema gekommen und mittlerweile haben die meisten Bundesländer tatsächlich nachgezogen. In Baden-Württemberg wird die Maske beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen ab nächster Woche Pflicht. Genauso sieht es in Hamburg aus. Übermorgen will Sachsen-Anhalt mit der Maskenpflicht starten, am Freitag dann Thüringen. Und auch in der Hauptstadt, also in Berlin, muss ab nächster Woche Maske getragen werden, dort aber nur in Bussen und Bahnen. In Schleswig-Holstein soll die Maskenpflicht ab Mitte nächster Woche kommen, das will das Kabinett morgen beschließen. Und auch Hessen hat noch nichts beschlossen, will das aber schnell tun. Und auch wenn da jetzt jedes Bundesland da seine eigenen Regeln hat, gemeinsam ist überall, es reichen die einfachen, also die selbstgenähten Masken aus. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagt da ganz konkret, auch ein Tuch oder ein Schal über Mund und Nase, das ist total okay.
Ich finde es trotzdem kompliziert und unterschiedlich, gerade eben auch nochmal hier, wo war das? In Berlin, also in Bussen und Bahnen ja, aber nicht beim Einkaufen, muss man sich ja auch erstmal alles merken irgendwie, ne?
Ja, noch etwas komplizierter ist es sogar in den Bundesländern, in denen es keine Maskenpflicht geben soll. Dazu mal zwei Beispiele. In Brandenburg ist die Gesundheitsministerin dagegen. Die Landeshauptstadt, also Potsdam, hat heute aber trotzdem eine beschlossen. Die gilt dann eben nur in dieser einen Stadt. Okay. So ähnlich ist es auch in Münster. Die Stadt hat die Maskenpflicht dort beschlossen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet setzt sich für sein Bundesland, ist aber generell für eine Freiwilligkeit. Und das ist auch das, was mittlerweile ordentlich kritisiert wird, dass eben die Einheitlichkeit fehlt und man da nur schwer durchblickt. Der Fahrgastverband ProBahn zum Beispiel fragt sich, wie soll das im Zug aussehen, wenn man das Bundesland wechselt? Muss man dann aussteigen, wenn man keine Maske dabei hat? Und die Grünen, die sehen das so ähnlich, die fordern eine einheitliche Regelung auf Bundesebene.
Was weiß man denn bisher darüber, ob diese Masken helfen? Also gibt es dazu schon irgendwas, was so ein bisschen statistisch belastbar ist vielleicht?
Also einig ist man sich, dass die Alltagsmasken helfen können, dass andere sich nicht anstecken, wenn man selber krank ist. Ganz wichtig ist aber, man muss sich ja trotzdem an die Kontakt- und Abstandsregeln halten. Der Präsident der Bundesärztekammer, der sagt jetzt zum Beispiel, die Masken können helfen, die Infektionszahlen zu reduzieren, gerade im ÖPNV. Er ist aber kein Fan davon, dass man die Dinger verpflichtend trägt, weil sie, wie er sagt, feucht werden und kneifen können und dann fasst man sich einfach öfter ins Gesicht. Dazu muss man aber auch sagen, Jena hatte ja vor knapp 2 Wochen als erste Stadt überhaupt in Deutschland die Maskenpflicht eingeführt und dort hat es seitdem keine neuen Ansteckung mehr gegeben. Das sagt die Stadtverwaltung.
Jetzt mal abgesehen von dieser Maskendiskussion, nächste Woche soll ein neues Gesetzespaket beschlossen werden, um die Corona-Pandemie eben noch besser in den Griff zu bekommen. Das Ganze liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Was steht denn da drin?
Also erstmal steht da drin, dass es noch weitere Änderungen geben soll beim Infektionsschutzgesetz. Das war im März schon mal wegen Corona reformiert worden. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Zum Beispiel soll die Meldepflicht bei Corona-Fällen oder Verdachtsfällen verschärft werden. Das heißt konkret, Labore oder Ärztinnen und Ärzte sollen den Gesundheitsämtern auch negative Befunde melden oder Menschen, die auch wieder gesund sind, einfach weil man den Verlauf der Krankheit dann viel besser einschätzen kann. Außerdem soll generell deutlich mehr getestet werden. Es sollen auch Tests ohne Symptome gemacht werden, die dann auch von den Krankenkassen gezahlt werden müssen. Und um die Kapazitäten schnell hochzufahren, sollen auch Tierärztinnen und Tierärzte mithelfen. Das soll aber nur übergangsweise so sein. Also um das mal in Zahlen deutlich zu machen, im Moment sagt das Robert-Koch-Institut, dass in Deutschland etwa 730.000 Tests pro Woche gemacht werden. In der Gesetzesvorlage soll jetzt die Rede sein von 4,5 Millionen Tests pro Woche zusätzlich.
Die Große Koalition plant ein neues Gesetzespaket, um das Coronavirus einzudämmen. Und es geht eben da auch um eine strengere Meldepflicht und um mehr Tests. Außerdem hat mittlerweile ein Großteil der Bundesländer eine Maskenpflicht in bestimmten Lebensbereichen beschlossen. Alle Infos dazu, den Überblick von Ann Sandmeier aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und wir stellen uns die Frage, Sommerurlaub oder kein Sommerurlaub? Also ob wir in diesem Corona-Sommer wegfahren können und falls ja, wohin? Das ist auch heute wieder heftig diskutiert worden, unter anderem von diesem Mann hier.
Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können. Das wäre nicht zu verantworten.
Das ist Bundesaußenminister Heiko Maas. Ja, was soll das jetzt heißen? Also gibt es jetzt Urlaubreisen nur halt unnormal oder können wir unseren Sommerurlaub komplett knicken? Mein Kollege Klaus Janssen hat sich diese Diskussion heute angeguckt. Klaus, was hat Außenminister Maas denn jetzt genau gemeint?
Ja, also Heiko Maas hat sich heute besprochen mit seinen Kollegen, vor allem aus Österreich und der Schweiz, natürlich in einer Videokonferenz. Und danach hat er diesen Satz mit den vollen Berghütten und Strandbars gesagt. Mhm. Er hat jetzt nicht gesagt, in die Berge fahren und an den Strand fahren, das könnt ihr vergessen. Und das wohl einfach deshalb, weil er selber noch nicht weiß, ob das jetzt möglich sein wird oder nicht. Also Maas meinte, die Grenzen könnten vielleicht rechtzeitig zum Sommerurlaub wieder geöffnet werden. Dann wären Urlaubsreisen mit bestimmten Einschränkungen möglich. Aber er hat halt auch gesagt, dass er jetzt alles noch schwer zu prognostizieren.
Das heißt, der Außenminister weiß auch nicht, was im Sommer geht und was nicht. Aber normal wird es wahrscheinlich nicht werden.
Ja, also er will, dass sich zumindest Europa abstimmt, wie es weitergehen soll. Eine Idee ist da, alle bleiben im eigenen Land. Aber da haben natürlich vor allem die Länder was dagegen, die vom Tourismus wirtschaftlich abhängig sind, wie Griechenland zum Beispiel. Ob also jetzt eine europaweite Einigung kommen wird, das ist fraglich. Mitte nächster Woche soll jetzt erstmal entschieden werden, wie es weitergeht mit der weltweiten Reisewarnung für deutsche Touristen. Die gilt ja auch noch bis Anfang Mai.
Das ist ja auch krass und gab es, glaube ich, auch so noch nie. Also eine weltweite Reisewarnung, das klingt ja auch ja doch pauschal, oder?
Ja, das sagen viele Reiseveranstalter auch. Also der Deutsche Reiseverband, der hat sich heute beschwert, dass es nicht mal ein Minimum an Planungssicherheit gibt für die Tourismusbranche. Wenn Hygienebestimmungen eingehalten werden und wenn Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, heißt es da vom Verband, dann könnte die Bundesregierung doch sagen, dass Reisen in Zukunft wieder möglich sein werden. Ja, und dazu wäre es dann wichtig, nicht pauschal zu sagen, die ganze Welt ist ein Risikogebiet. Dann müsste halt von Land zu Land oder besser sogar noch von Region zu Region genau geguckt werden. Hier könnt ihr unter Einschränkungen hin und hier noch nicht. Der Deutsche Reiseverband hat Politiker heute auch noch dafür kritisiert, dass sie gesagt haben, Sommerurlaub wird es nicht geben und wenn, dann nur in Deutschland.
Ja, okay, aber diese Sache mit dem Inland und mit dem Ausland, also mit dem Flugzeug nach Thailand, das stelle ich mir im Sommer ziemlich schwierig vor tatsächlich. Aber mit dem Auto zu zweit nach Holland oder nach Österreich, wo wäre denn da der Unterschied zum Urlaub in ja, Bayern oder an der Ostsee?
Ja, da sind die Reiseunternehmen ja jetzt auch dran. Also die entwickeln ja gerade Pläne, wie das alles noch klappen könnte. Also wie wir sicher genug verreisen können, ohne diese Corona-Infektion weiter hochzutreiben. Vielleicht werden erstmal bestimmte Regionen in Deutschland freigegeben, dann bestimmte europäische Länder oder Teile von Ländern. Aber dazu müssen sich die EU-Staaten ja eben abstimmen und die Grenzen wieder für Touristen öffnen. Und da ist noch viel Abstimmung nötig. Und so wie Europa gerade tickt, da könnte es bald viele Einzelabsprachen zwischen den Ländern geben. Und ob das bis zum Sommer alles zu schaffen ist, das ist jetzt fraglich. Vielleicht kommt ja auch noch eine zweite Corona-Epidemie, eine zweite Corona-Welle, die dann eh alle Planungen wieder über den Haufen wirft. Also das kann einfach niemand seriös sagen heute. Es gibt nur ein paar Planspiele, die sind aber sehr, sehr ungenau.
Aber Flugreisen sind doch vermutlich raus, oder nicht?
Würde ich persönlich auch sagen, ja, aber da denken ein paar andere auch anders. Die Fluggesellschaften und Flughäfen, die entwickeln natürlich auch Pläne, wie das alles klappen könnte. Die Sicherheitsabstands beim Check-in soll es dann geben, mit Mundschutz in den Flieger, mit Temperaturmessen oder auch mit einem negativen Corona-Test als Eintrittsbedingung, wenn diese Tests bis dahin dann für alle am Start wären. Die andere Frage ist, willst du dir das selber zumuten und dir selber und auch den Ländern, die vielleicht gerade erst aus dem Gröbsten raus sind, also wie Italien oder Spanien, selbst wenn es rechtlich okay wäre, brauchst du wirklich so dringend 2 Wochen Hurghada oder Antalya oder Mallorca? Also, naja gut, das ist die Frage, aber so weit sind wir ja noch gar nicht, dass wir das selber entscheiden können.
Was ist denn dein Tipp eigentlich, Klaus? Also bei all den Unsicherheiten, die es eben im Moment gibt?
Also wenn ich noch nichts gebucht hätte, dann würde ich vielleicht mal in Deutschland gucken, vielleicht in der Nähe von einem schönen See oder so, ein kleines Ferienhäuschen zum Beispiel. Und mit dem Besitzer würde ich dann vorher genau abklären, dass ich zur Not auch von der Reise zurücktreten kann, also ohne, dass mir jetzt zu große Kosten entstehen. Das kann ja sein, dass Deutschland im Sommer nämlich ziemlich überlaufen ist, wenn Reisen ins Ausland dann wirklich problematisch sind, in Deutschland dann aber okay wären. Also was Schönes reservieren, würde ich jetzt sagen, das wäre klug, eine private Anreise, so könnte ich mir das vorstellen. Alles andere klingt Stand jetzt für mich einfach zu stressig und da muss ich auch nicht die ganze Zeit mitfiebern, ob es jetzt klappt mit dem Ausland oder nicht. Die Weltgesundheitsorganisation, die hat nämlich auch nochmal davor gewarnt, die Beschränkungen zu früh aufzuheben und dass sich die Menschen an ein anderes, eingeschränktes Leben gewöhnen müssten, bis ein Impfstoff oder Medikament gegen das Coronavirus gefunden ist. Also dann im nächsten Jahr hoffentlich und bis dahin sieht der Urlaubsradius wohl erstmal ein bisschen kleiner aus.
Der Sommerurlaub im Ausland, er schwindet ein bisschen dahin, nicht wahr? Aber entschieden ist eben noch nichts. Auch heute ist wieder viel darüber diskutiert worden. Klaus Janssen hat uns diese Diskussion zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Anzapfen ist nicht in diesem Jahr.
Und weil es kein normales Jahr ist, ist es eben auch ein Jahr leider ohne Devisen.
Kein Oktoberfest in diesem Jahr. Die Wiesn fällt aus wegen Corona. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zusammen mit dem Münchner Oberbürgermeister, mit Dieter Reiter, heute Morgen bekannt gegeben. Uiuiui. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team. Die Enttäuschung, also korrigier mich gerne, aber ich fand schon, Markus Söder hörte sich enttäuscht an.
Ja, er und OB Reiter, die wirkten schon geknickt, auch aus wirklich ganz persönlichen Gründen.
Er würde anzapfen, ich bekomme den ersten Schluck. Insofern hätten wir normalerweise ein großes Interesse, dass dieses Fest stattfindet.
Ja, also man merkt, so kann man es ja auch mal sehen. Ne?
Ihnen ist die Entscheidung ganz sicherlich nicht leicht gefallen. Aber die Wiesn können einfach dieses Jahr nicht stattfinden, weil das Risiko wegen der Corona-Pandemie einfach zu hoch sei, hat Söder gesagt. Mit Corona zu leben, heiße vorsichtig zu leben.
Naja, und die Wiesn unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden zu lassen mit Abstandsregeln würde ja wahrscheinlich auch einfach gar nicht funktionieren. Also ich meine, wer schon mal auf dem Oktoberfest war, der weiß, was ich meine. Ne?
Ganz genau, und das hat Söder eben auch gesagt.
Ein Bierzelt lebt davon, von der Nähe. Ein Bierzelt lebt davon, keinen Abstand zu halten. Ein Bierzelt lebt eben davon, dass auch etwas getrunken wird, wenn ich das sagen darf. Und ein Bierzelt lebt auch davon, dass gesungen wird. Ja. So. Das sind alles 3 Faktoren, die eine stärkere Verbreitung, solange es keinen Impfstoff gibt, nahezu zwangsläufig macht.
Ja, also die Absage, die kommt jetzt auch nicht überraschend. Eigentlich hatte fast jeder ja damit gerechnet, dass das abgesagt wird. Es war jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann die beiden das verkünden würden.
Die Wiesn sind ja auch ein unglaublich großer Wirtschaftsfaktor. Das wird viele, die mit dem Oktoberfest Geld verdienen, jetzt richtig hart treffen.
Ja, also es kommen ja jedes Jahr ungefähr 6 Millionen Menschen aus der ganzen Welt zum Oktoberfest. Im vergangenen Jahr hat München 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet durchs Oktoberfest und das auch nur außerhalb des Festgeländes. Also dadurch, dass übernachtet wurde in Hotels oder Taxifahrten und Sonstiges. Und für viele Schausteller, Brauereien ist die Absage auf jeden Fall ja richtig existenziell. Der Deutsche Schaustellerbund hat da schon vor Wochen auch gefordert, dass es Hilfen vom Staat geben muss, weil das für viele sonst einfach das ausbedeuten könnte.
Keine Wiesn in diesem Jahr, weil das Risiko wegen Corona eben einfach zu hoch ist. Das haben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Münchner Oberbürgermeister Reiter heute bekannt gegeben. Infos dazu von Rahel Klein aus unserem Nova-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das klingt erstmal verwirrend. Also es gibt eine Ware, die wird angeboten und der Verkäufer dieser Ware sagt zum Käufer, pass auf, wenn du mir die abnimmst, wenn du mir die abkaufst, dann kriegst du sogar noch Geld dafür von mir. Hä? Ja. So ist die Lage im Moment am Ölmarkt, denn gestern ist etwas ziemlich Verrücktes passiert. Zum ersten Mal in der Geschichte ist der Preis für US-amerikanisches Öl ins Negative gefallen. Und was das bedeutet, auch für uns, Viktor Goitgar aus der ARD-Börsenredaktion, übersetzt das mal für uns. Viktor, warum ist denn der Ölpreis überhaupt so abgeschmiert?
Naja, es wird ja weltweit weniger Öl momentan gebraucht wegen Corona, weil eben Fabriken stillstehen, Flugzeuge fliegen nicht. Auf der anderen Seite die großen Ölländer, Saudi-Arabien, Russland, USA, die fördern noch massiv, die schwemmen den Markt geradezu mit Öl. Und das sorgt dafür, dass gerade in den USA jetzt Öllager wirklich fast volllaufen. Da ist fast kein Tropfen Platz mehr drin. Und manche Spekulanten haben sich jetzt einfach verzockt. Das ist der Grund, warum der Ölpreis jetzt negativ geworden ist. Denn die hatten Finanzpapiere auf Öl gekauft und da gibt es eine Deadline heute Abend. Und wenn die bis zu dieser Deadline diese Papiere nicht loswerden, dann wird denen das Öl, ich sag mal, buchstäblich vor die Tür gestellt. Und dann haben die gesehen, ja, was mache ich denn dann mit diesem ganzen Öl? Jetzt gibt es ja keine Lager mehr, die noch frei sind. Ja, da muss man halt irgendjemanden finden, der noch ein bisschen Kubikmeter Lager frei hat, der sagt, ja, ich nehme es dir ab. Aber die sagen dann natürlich, gut, ich nehme das jetzt nicht mal mehr geschenkt, sondern du musst mir dann noch $40 oben drauflegen und dann nehme ich es dir ab.
Mhm. Aber deshalb, wo ist denn jetzt das ganze Öl? Also im Moment braucht es keiner, aber es ist ja trotzdem da.
Das fließt alles in Lager und das hat wirklich irre Dimensionen. Allein in den wichtigsten Öllagern in den USA, da wird jetzt jeden Tag ungefähr so viel eingelagert, wie Belgien an einem Tag an Öl verbraucht. Also diese Lager, das sind riesige Tanks irgendwo im Landesinneren. Es gibt aber auch Riesentanker auf den Weltmeeren, in die jetzt Öl reingekippt wird. Bis eben, das ist die Hoffnung, Corona irgendwann mal rum ist, die Fabriken wieder aufmachen und dann halt auch wieder Öl gebraucht wird.
Und so einen Pauseknopf bei der Ölförderung, den gibt's nicht. Also einfach mal ein paar Wochen kein Öl fördern ist nicht drin.
Das wäre eine gute Lösung, kann man den ja mal vorschlagen, aber dann wird man merken, ist doch nicht so einfach. Die großen Ölländer Russland und Saudi-Arabien, die haben sich wochenlang gestritten, ob sie irgendwie so ein bisschen ihre Förderung drosseln, haben sich dann am Ende geeinigt. Aber die Frage ist, halten sie sich am Ende auch dran? Und in den USA, da ist das Problem noch größer. Da gibt es tausende kleine Ölklitschen, die haben, ich sag mal, wirklich buchstäblich ein Bohrloch bei sich im Garten stehen. Und eine Einigung mit 1000 Leuten, also das klappt ja schon nicht, wenn ich mit meinen Freunden mich abends einigen will, ob wir in den Club oder in die Bar gehen. Und wenn es ums Geld geht, um großes Geld am Ölmarkt, dann klappt das erst recht nicht.
Inwiefern hat das denn eigentlich Auswirkungen auf den Spritpreis an der Tankstelle? Also betrifft uns das auch vielleicht irgendwann irgendwie?
Ja, manche haben natürlich gehört, negative Ölpreise. Da fragt sich dann der einer oder andere, vielleicht kriege ich jetzt an der Tankstelle auch noch Geld vom Kassierer, wenn ich mein Auto voll tanke. Ja, so ist es leider nicht, weil egal was Öl kostet, für jeden Liter Benzin, den ich tanke, zahle ich sowieso schon mal 65 Cent Mineralölsteuer an den Staat. Die sind fix. Und dieser amerikanische Ölpreis WTI, der ist auch nicht für unser Sprit der relevante, sondern wir müssen auf den europäischen Ölpreis schauen, auf Brent. Und da kostet ein Fass immer noch so rund $20. Aber immerhin Anfang Januar, da waren es noch $70. Und diesen Preiskollaps von 70 auf 20, den merkt man schon deutlich. Wenn man jetzt mal einen Liter Diesel tanken will, dann kriegt man den ab und an schon für unter einen Euro.
Viktor, danke dir für diese Hintergründe. Viktor Goitgar aus der ARD-Börsenredaktion hat uns im Update in Deutschlandfunk Nova erklärt, was das bedeutet, der Negativölpreis auf dem US-Ölmarkt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn man wochenlang auf allerengstem Raum zusammenwohnt oder vielleicht auch nur auf engstem als Familie, als Großfamilie, dann kann man sich im besten Fall einfach nur richtig schön auf den Keks gehen. Es kann aber auch richtig knallen, also mit Anschreien und wütend werden und so. Im schlimmsten Fall kommt es zu häuslicher Gewalt. Sozialarbeiter, Psychologinnen, Psychologen haben ja schon vor Wochen gewarnt, durch die Corona-Krise könnte die Zahl der häuslichen Gewalt gegenüber Kindern und Frauen stark ansteigen. Rahel Klein aus dem Nova-Team hat heute zum Thema recherchiert. Rahel, der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, hat in einem Medienbericht gesagt, dass die Meldungen zur Kindeswohlgefährdung drastisch zurückgegangen sind. Was meint er damit, dass weniger Gewalt gegen Kinder ausgeübt wird?
Das kann man so nicht sagen. Es gibt von den Jugendämtern nämlich noch keine aktuellen Statistiken dazu. Was Heinz Hilgers, das ist der Präsident des Kinderschutzbundes, sagt, ist, dass er selber mit vielen Jugendämtern in Deutschland gesprochen hat. Und bei denen war es überall so, dass es weniger Meldungen nach § 8a gab. Das ist diese Meldung zur Kindeswohlgefährdung. Also zum Beispiel ein Lehrer ruft beim Jugendamt an, sagt, dass er einen akuten Verdacht hat, dass ein Kind zu Hause geschlagen wird. Dann muss das Jugendamt das unmittelbar prüfen. Und das ist seit der Corona-Pandemie jetzt deutlich seltener der Fall.
Ja, das Krasseste ist ein Beispiel eines Jugendamtes, wo es etwa 3 bis 5 Meldungen in der Vergangenheit am Tag gab und jetzt in 3 Wochen eine.
Aber nur weil weniger gemeldet wird, heißt das ja nicht, dass es auch weniger Fälle geben muss.
Genau, das sagt auch Heinz Hilgers. Der Hauptgrund für diese niedrigen Meldezahlen dürften seiner Meinung nach sein, dass es einfach viel weniger Fremdmeldungen gibt, weil eben Schulen, Kitas oder Arztpraxen einen eingeschränkten Betrieb haben oder auch gar keinen Betrieb mehr und die melden solche Fälle eben sonst. Es gibt also viel weniger Aufmerksamkeit, wenn zu Hause was passiert und es kann eben da sein, dass es einfach niemand mehr mitbekommt jetzt. Heinz Hilgers sagt aber auch, dass das nicht der einzige Grund sein kann für diese zurückgegangenen Meldezahlen. Es gibt nämlich auch weniger Meldungen von Betroffenen selber.
Die Gesellschaft hat sich schon entschleunigt und sehr viel Stress in Staus und sonst wo ist nicht mehr da. Auch der Stress nicht, wenn man nach Hause kommt und das Kind hat dann auch noch eine schlechte Arbeit geschrieben in der Schule. Das alles ist ja im Moment sehr heruntergefahren.
Es könnte also auch sein, dass es in manchen Familien vielleicht auch eine Beruhigung gegeben hat. Heinz Hilgers plädiert dafür, dass es eine bundesweite Abfrage geben sollte bei allen Jugendämtern in Deutschland, um wirklich mal auch Zahlen vergleichen zu können, um mal einen Überblick dazu zu bekommen, wie die Lage denn eigentlich wirklich ist.
Aber was ist denn dann mit der Dunkelziffer? Könnte die nicht hoch sein, wenn bei den Jugendämtern nichts gemeldet wird?
Ja, genau. Das ist natürlich dann das Problem dabei. Das hat mir auch der stellvertretende Leiter des Kölner Jugendamtes, Klaus Völmecke, heute nochmal bestätigt. In Köln ist es zwar aktuell auch so, es gibt weniger in Obhutnahmen als sonst, was schon auch so ein Gradmesser dafür ist, dass es auch weniger Meldungen da gibt. Bei schon bekannten Familien, wo man auch schon vorher weiß, dass es kritisch sein könnte, da hat das Jugendamt in Köln die Notbetreuung auch ausgeweitet und die betreuen die Familien auch weiter, zum Beispiel dann per Telefon oder man geht mal mit den Kindern spazieren. Aber Klaus Völmecke sagt eben auch, die Gefahr, dass es durch die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gerade viel Gewalt in Familien gibt, die niemand mitbekommt, die ist auf jeden Fall da. Ich habe auch beim Bundesfamilienministerium mal nachgefragt. Da hat mir ein Sprecher gesagt, dass es laut der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter im städtischen Gebiet schon einen Anstieg der in Obhutnahmen gibt. Allerdings kann man da eben noch nicht sagen, dass das jetzt auch flächendeckend wirklich überall der Fall ist.
Was ist denn mit den Beratungsangeboten? Da gibt es ja einige, zum Beispiel eben auch vom Bundesfamilienministerium. Haben die Anfragen da zugenommen?
Ja, das kann man so sagen. Also da werden die Beratungsangebote deutlich stärker nachgefragt. Bei der Chatberatung für Kinder und Jugendliche, da gibt es einen Anstieg um 26% und auch beim Elterntelefon um 21%. Und da hat das Ministerium jetzt auch seine Online- und Telefonberatungsangebote nochmal ausgeweitet. Zum Beispiel die Nummer gegen Kummer, die man ja anrufen kann, die ist jetzt auch deutlich länger erreichbar.
Wie sieht es aus beim Thema häusliche Gewalt gegenüber Frauen? Da gab es ja auch Befürchtungen, dass die in der Corona-Krise deutlich ansteigen könnte.
Genau, weil man ja auch weiß, dass es mehr Opfer von häuslicher Gewalt gegen Frauen in China zum Beispiel gab. In Wuhan haben wir auch schon drüber berichtet. Da haben Frauenorganisationen ja 3-mal so viele Fälle häuslicher Gewalt registriert. Es gab doppelt so viele Notrufe bei der Polizei von Frauen. Für Deutschland gibt es jetzt eben noch keine aktuellen Zahlen dazu, aber da hat auch Familienministerin Franziska Giffey schon angekündigt, auch hier Hilfsangebote wie zum Beispiel die Hotline Gewalt gegen Frauen weiter auszubauen.
Wie sich die Zahlen zur häuslichen Gewalt in der Corona-Krise bisher entwickelt haben, hat euch Rahel Klein aus dem Update-Team zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dass Drogenkartelle Drogen verkaufen und das Geld, das sie damit einnehmen, waschen und darin eben auch sehr erfolgreich sind, okay. Aber Drogenkartelle und Holz? Was wollen die mit Holz? Also es gibt eine aktuelle Studie von Global Initiative Against Transnational Organized Crime, langer Name, aber die heißen so. Und diese Studie zeigt, dass die mexikanischen Drogenkartelle lassen illegal Bäume fällen und nutzen diese Branche wohl auch, um eben Drogen zu schmuggeln und Geld zu waschen. Anne-Kathrin Mellmann ist unsere Korrespondentin in Mexico City. Anne-Kathrin, wie läuft denn dieser illegale Holzhandel eigentlich ab?
Ja, das hat ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also man muss da vielleicht unterscheiden zwischen illegalem Holzeinschlag und dann dem Drogenschmuggel, der im Zuge dessen dann auch noch da ist. Also illegalen Holzeinschlag gibt es in diesem riesengroßen Land, das auch so unkontrollierbar ist durch seine Größe immer wieder. Zum Beispiel im Bundesstaat Michoacán schon seit vielen Jahren. Da gibt es ganz weite Wälder, wunderbare, prächtige, auch wertvolle Bäume wachsen dort. Und die Narcos, also wie hier die Drogenkartelle und Banden ja genannt werden, die sind schon länger in diesem Geschäft tätig, diese Bäume illegal zu fällen und dann das Holz zu verkaufen. Die nutzen natürlich aus, dass es da wenig Staatlichkeit gibt, also wenig Kontrolle in diesen Gebieten oder dass vielleicht auch Beamte einfach bestechlich sind. Das Gleiche, das haben die Autoren dieser Studie herausgefunden, passiert jetzt auch in Chihuahua, in einem etwas nördlicheren Bundesstaat, auch ein sehr riesengroßer Bundesstaat mit vielen Wäldern, wo es auch schon immer Probleme gegeben hat mit illegalem Holzeinschlag. Aber nicht so massiv mit organisierter Kriminalität, die jetzt tatsächlich gesamte Produktionsketten für sich nutzt. Also da werden dann Sägewerke auch wirklich kontrolliert und erpresst. Also jeder, der irgendwie Geld verdient, muss Schutzgeld bezahlen. Zugleich werden dann auch die Transportmöglichkeiten dieses Holzes genutzt, um Drogen zu schmuggeln in den Norden. Also Chihuahua ist ein Bundesstaat, der ist ganz oben im Norden, schon fast an der US-amerikanischen Grenze. Und das ist dann natürlich ganz praktisch.
Okay, aber das heißt, mit diesen illegal gefällten Bäumen wird dann auch tatsächlich zum einen Geld verdient und über diese Wege weiter die Drogen geschmuggelt.
Genau, also man kann damit natürlich sehr, sehr viel Geld verdienen. Diese Bäume sind wertvoll. Das sind zum Teil einfach sehr, sehr große Bäume. Es ist ja ansonsten reglementiert. Man kann ja nicht einfach so hingehen und Bäume fällen, in Mexiko auch nicht. Aber da, wo der Staat das nicht kontrolliert, da engagiert sich dann eben die organisierte Kriminalität. So manchmal geht es auch darum, Anbauflächen vorzubereiten, wie zum Beispiel im Bundesstaat Michoacán, wo es viel illegalen Holzeinschlag gegeben hat, um die Anbauflächen für Avocado-Bäume vorzubereiten. Das ist jetzt der Bundesstaat, aus dem ja die meisten Avocados weltweit exportiert werden. Oder im Bundesstaat Chihuahua sah das eine Zeit lang dann auch so aus, dass einfach gefällt und gerodet wurde, um dann auf diesen Flächen Marihuana anzubauen. Das ist so ein ganz zerklüftetes, bergiges Gebiet, wo es dann auch schwer zu kontrollieren ist, was da eigentlich wächst. Und dann, wie gesagt, die Nähe zu den USA, das Marihuana hat man dann auch schnell über die Grenze geschafft.
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, weil du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, also diesen illegalen Holzeinschlag, den gibt es eigentlich schon länger, dann ist das ein Problem, was aber auch schon länger bekannt ist und wo man eigentlich Bescheid weiß. Also es ist jetzt nicht kein außergewöhnlicher neuer, ich nenne es jetzt mal Vertriebsweg.
Nein, es ist nicht völlig neu, aber was, glaube ich, neu ist, was jetzt rausgefunden wurde, ist tatsächlich, dass die gesamte Produktionskette, also wirklich von dem Moment, in dem der Baum gefällt wird, bis zur Auslieferung dann der Produkte, die daraus gefertigt werden, dass wirklich an allem die Narcos beteiligt sind, wie zum Beispiel durch Schutzgelderpressung oder auch durch Geldwäsche. Für sie ist es ja sehr, sehr wichtig, ihr schmutziges Geld zu waschen und zu legalisieren. Und das können sie in diesem Geschäft natürlich auch ganz gut, indem sie dann zum Beispiel auch Menschen, die dort arbeiten, erpressen und so unter Druck setzen, mit dem Tod bedrohen, dass sie dann alles für sie tun.
Beeinflusst Corona eigentlich auch im Moment eben diesen Drogenschmuggel, diesen Drogenhandel? Gibt es da Auswirkungen?
Ja, die gibt es. Es gab am Anfang viele Vermutungen, wie sich das auswirken würde, in welche Geschäftszweige die Narcos dann ausweichen werden, wenn sie jetzt nicht mehr die Leute erpressen können, weil die Geschäfte alle zu haben und auch niemanden mehr entführen können, schlichtweg, weil kaum noch jemand auf der Straße unterwegs ist. Und jetzt sieht man schon, was sie machen zum Beispiel, ist mehr Transporte überfallen. Das gab es auch früher schon, aber jetzt eben auch verstärkt. Also da geht es dann darum, wirklich wertvolle Waren zu erbeuten, die dann weiter zu verkaufen. Eine Vermutung ist auch, dass vielleicht Mangel erzeugt werden soll, wenn bestimmte Produkte fehlen, um die dann teurer auf dem Schwarzmarkt weiterverkaufen zu können. Die großen Kartelle sind jetzt besonders betroffen, weil sie ihre synthetischen Drogen für den US-amerikanischen Markt nicht mehr so einfach herstellen können, schlichtweg, weil die Chemikalien, die sie dafür brauchen, aus China nicht mehr so einfach nach Mexiko gelangen. Und die müssen sich natürlich über kurz oder lang dann auch nach anderen Geschäftsmodellen umsehen. Und so etwas wie illegaler Holzeinschlag kann da auch eine Alternative sein.
Anne-Kathrin Mellmann, unsere Korrespondentin in Mexico City, über ja, neue Wege der mexikanischen Drogenkartelle. Unter anderem ist Holz für die jetzt interessant. Zum einen die Kohle, die sie damit verdienen können, zum anderen eben auch, um weiter Drogen zu schmuggeln.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.